200.000 Euro in 6 Monaten. Einfach nur geil. Auszahlung letzte Woche. Komm in die Gruppe.
Komm in die Gruppe, dann gibt's 200.000 Euro im ersten halben Jahr. So, das klingt jetzt schon unglaubwürdig. Aber wenn dir jetzt jemand schreibt, hey, lang nichts mehr gehört, wie geht's? Du interessierst dich doch auch für Sport oder für Aktien oder keine Ahnung, dann ist das vielleicht ein bisschen schwerer zu enttarnen. Will die Person sich vielleicht einfach wirklich austauschen oder mich in irgendein Business ziehen?
Ich habe mir davon natürlich Geld erhofft. Ich war zu dem Zeitpunkt 18, ich war mitten im Abitur. Ich hatte von zu Hause aus schon irgendwie finanzielle Probleme, weil wir nicht so gut aufgestellt waren generell. Und ich habe schon früh angefangen, neben der Schule zu kellnern. Und ich habe mir natürlich erhofft, dass das irgendwie aufhört und ich einfacher Geld verdienen kann.
Und plötzlich war Michelle mittendrin im Network Marketing.
Facts und Feelings.
Wir schauen uns Gefühle und Situationen an, die uns länger beschäftigen und versuchen, die Zusammenhänge dahinter zu verstehen. Ich bin Przemek Żuk und ich bin für diese Folge auch mal in meine Insta-DMs gegangen. Und da sind schon so ein paar Anfragen, die mich wahrscheinlich ins Network-Marketing locken wollten. Bei mir war das eher so im Bereich Sport oder Ernährung und die klangen auch irgendwie alle gleich oder waren ähnlich. Aber ist das zwangsläufig schlecht und eine Betrugsmasche? Oder gibt's auch seriöses Network-Marketing? Und warum funktioniert das eigentlich, dass da Menschen so viel Geld reinstecken? Wir haben eben schon kurz Michelle kennengelernt. Sie war auch mal Teil einer Network-Marketing-Firma, also einem Vertriebssystem, wo es halt nicht nur darum geht, Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern KundInnen auch direkt als neue VertriebspartnerInnen anzuwerben. Und man muss dazu sagen, als Michelle vor 5 Jahren kontaktiert wurde, da war dieses Schema von Rekrutieren über Insta noch nicht so bekannt. Ja, und insgesamt hat sie 800 Euro verloren.
Also es war damals so, dass ein alter Bekannter mich auf Instagram angeschrieben hat. Wahrscheinlich, weil er gesehen hat, dass ich auf Instagram viel so Mindset-Content gepostet habe. Und er hat mich angeschrieben, gefragt, was ich denn gerade so mache und ob ich nicht Interesse habe, mir was anzuhören von ihm. Der hat da irgendwie was Cooles, Neues entdeckt und der glaubt, ich bin da sehr gut geeignet für. Dann habe ich darauf reagiert, es hat mir gefallen, ich wollte mir das anhören und dann haben wir uns getroffen. Dann hat er mir von diesem ganzen System so ein bisschen erzählt, dass er was gefunden hat, womit er Geld verdienen kann und dass es nur bestimmte Leute machen können, die das richtige Mindset dafür haben und er glaubt, ich habe das und dann haben wir uns getroffen und ich fand es gut und das war der Anfang.
Und was hast du dir zu dem Zeitpunkt davon erhofft? Dachtest du, der schult dich jetzt dazu, irgendwie selbst das zu machen, was er macht? Also hattest du das Gefühl, er will, dass du zu seiner Kollegin wirst oder hast du dich eher so als, in Anführungszeichen, Kundin oder Klientin gesehen?
Nee, ich habe mich schon gefühlt, als würde er mich so in sein Team holen wollen, aber auf Augenhöhe. Also als wäre es wirklich etwas, was er aus Interesse oder auch aus Wohlwollen mir gegenüber gezeigt hat, dass das irgendwie was ist, was wir auf Augenhöhe machen würden, gemeinsam als Team.
Was war das denn eigentlich? Also was genau war euer Job in diesem Team oder sollte euer Job sein?
Also es gab so das Produkt, was verkauft wurde, war eine Online-Plattform, bei der man Forex-Trading lernen kann. Forex-Trading ist so eine bestimmte Form von Day-Trading. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht 100%, was das ist, weil offensichtlich das Produkt nicht so gut war.
Warst du direkt davon überzeugt und bist direkt eingestiegen oder hattest du schon, bevor du überhaupt richtig angefangen hast, Zweifel?
Ich hatte leider gar keine Zweifel. Ich war sehr, sehr naiv und sehr überzeugt von dem Ganzen, weil ich auch irgendwie sehr große Hoffnung hatte, dass mein Leben einfach leichter wird zu dem Zeitpunkt.
Okay, und wie verlief das dann weiter? Also du hast ihm zugesagt, du meintest, ja, ich komme in dein Team und dann?
Also ich war anfangs, bevor ich wirklich ins Team eingestiegen bin, hat er mich noch irgendwie eingeladen auf so ein Founder Summit. Das war irgendwie noch so ein Treffen, wo ganz viele unterschiedliche Speaker waren, die irgendwie noch Motivationsreden gehalten haben und von Reichtum gesprochen haben und also sowas. Und es hat mich natürlich dann total inspiriert und das hat schon bei diesem ganzen Brainwashing geholfen, weil natürlich dann mit diesen Leuten zu sprechen, die das alle angeblich auch machen und alle damit angeblich auch so viel Geld verdienen und so erfolgreich sind, dann glaubt man das einfach alles und dann bin ich damit eingestiegen, dann ging es damit los, dass ich auch einfach versuchen sollte, mehr Leute reinzuholen. Das war eigentlich meine Hauptaufgabe. Mir wurde immer wieder gesagt, ich soll Calls ausmachen, das war so die Methode. Also ich sage zu, dass ich mir das alles mal anhören würde oder dass irgendjemand sich das anhören würde und dann organisiert man einen Call. Dann ist sozusagen der Vorgesetzte von dir mit dabei und hilft dir, die Person, die du in den Call geholt hast, davon zu überzeugen, wie toll dieses Produkt ist. Und dann soll man so nach und nach die Leute in den Call holen. Es wurde viel Druck auf mich ausgeübt, dass ich immer wieder Leute in diesen Call holen soll. Und ich habe das dann auch versucht, so gut ich konnte, aus meinem Umfeld irgendwie Leute zu rekrutieren. Oder auf Social Media, auf Instagram habe ich viele Leute angeschrieben, viele Mädchen, vor allem auch in meinem Alter, weil das halt so mein einziges Network war, was ich irgendwo hatte.
Hast du auch so richtig Freundinnen oder Familienmitglieder angeschrieben oder nur fremde Menschen?
Also ich habe schon auch es versucht bei meinen Freundinnen und bei meiner Familie, aber die waren Gott sei Dank alle sehr, sehr klar dagegen und hatten überhaupt gar kein Interesse daran. Und ich habe dann auch nicht weiter Druck auf die ausgeübt, weil ich auch eine sehr krasse Arroganz oder Ignoranz in diesem Moment hatte, weil in diesem System wird dir immer wieder gesagt, diejenigen, die sich das nicht anhören wollen oder die damit nichts zu tun haben wollen, die sind einfach Kleindenker und die wollen einfach nicht erfolgreich werden und dann lass die auch und konzentriere dich auf die Menschen, die wie du so ein starkes Mindset haben und irgendwie mehr wollen für ihr Leben und so weiter. Also
du scheinst ja schon einfach wirklich komplett auf diesen Zug drauf gewesen zu sein. Was hat dich denn irgendwie zum Umdenken gebracht? Also wo hast du dann auf einmal festgestellt, das ist doch nicht so dieses Allheilmittel Forex-Trading?
Also einerseits habe ich dieses Forex-Trading bis zum Ende hin nicht wirklich verstanden. Der Fokus war auch irgendwie gar nicht mehr da drauf. Dann in meinem Team habe ich gemerkt, dass irgendwie es immer nur darum ging, Leute reinzuholen und irgendwie mehr Menschen zu finden, die sich das anhören, als wirklich sich ums Trading irgendwie zu bemühen. Und auch wenn ich irgendwie Fragen zum Trading gestellt habe, habe ich gemerkt, dass auch von meinen Leuten in meinem Team irgendwie keiner wirklich Ahnung hat und dass das alles total nebensächlich ist. Und dann war irgendwann ein Punkt, dass ich nachgefragt habe, wie viel die denn wirklich mit dem Trading verdienen und irgendwie Belege sehen wollte und keiner wollte irgendwas zeigen oder konnte irgendwas zeigen und das hat mich dann sehr zum Zweifeln gebracht, Gott sei Dank.
Michelle ist dann relativ gut rausgekommen, hat sie mir erzählt. Aber auch, weil ihr Team halt nicht so richtig motiviert war, sie unter Druck zu setzen. Merkt euch das mal kurz, das wird gleich noch eine Rolle spielen. Letztendlich hat sie ihrem Team gegenüber einfach nur gesagt, sie hat kein Geld mehr. Und mal ehrlich, wer glaubt das einer 18-Jährigen nicht? Michelle war Teil eines richtigen Network-Marketing-Schemas. Da geht es um die Idee, dass man Netzwerke bildet, also soziale Beziehungen, um halt ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Und es können ganz, ganz verschiedene Dinge sein. Und dieses System, das existiert natürlich auch nicht erst, seitdem es Social Media gibt.
Das ist halt nicht alt, das System selber. Also das erste Schneeballsystem, das ist aus dem späten 19. Jahrhundert. Ponzi-Schema heißt das auch. Das ist quasi ein erstes System gewesen, wo ein unseriöses Anlegersystem vertuscht worden ist und die Leute aber mit überzogenen Gewinnausschüttungen schon eingefangen worden sind. Da kann man schon sagen, das ist das erste Schneeballsystem, was nach den Systematiken funktioniert hat, so wie wir es heute auch kennen. Aber eigentlich muss man sagen, die Menschen sind schon immer gerne auf irgendwelche Heilsversprechen hereingefallen, wenn sie ihnen dann nur ausreichend überzeugend erschienen sind. Also in dem Bereich können wir uns auch 200 Jahre vorher das Tulpensystem und einen der ersten Aktiencrash in den Niederlanden angucken. Das ist im Endeffekt auch komplett auf überzogenen Gewinnerwartungen aufgebaut gewesen, bis das Ganze irgendwann mal zusammengeknallt ist. Also dieser Mechanismus ist bei uns Menschen schon sehr alt und lange veranlagt.
Maximilian Heidkemper ist Jurist und leitet bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz den Bereich Digitales und Verbraucherrecht. Und er sagt, es gibt schon auch seriöse Geschäftsmodelle, die man zum Network-Marketing zählen kann. Zum Beispiel Vorwerk, das sind die vom Thermomix, oder Tupperware. Bei den anderen, weniger seriösen, erkenne man aber oft eine Masche.
Also man muss Leute erstmal überhaupt dazu bringen, selber Geld in dieses System reinzustecken. Gerade auch, wenn sie das Gefühl haben, also was ist denn jetzt hier mein Output, den ich dafür bekomme. Das ist ja etwas anderes, als wenn ich dafür ein bestimmtes Produkt XY erwerbe. Häufig, das sind ja dann sogenannte Dienstleistungen, die es dann dabei geht. Und das wird dann gerne damit beworben, dass man mit relativ wenig Aufwand von der Couch Geld verdienen kann. Und dafür müsse man sich quasi als Dienstleister an einem wie auch immer gearteten Geschäftsmodell beteiligen. Das sind dann häufig Beratungsmodelle oder das sind eben auch Modelle, wo im Zweifelsfall kleinste Minijobs umgesetzt werden müssen. Das ist austauschbar. In der Regel geht es darum, dass erst einmal eine Eingangshürde genommen werden muss, um dort Geld zu investieren. Und danach wird quasi eine Aufstiegsleiter in Aussicht gestellt. Und je höher man in dieser Aufstiegsleiter drin steht, desto höher fällt dann auch der Provisionsanteil aus, den man sich erhofft. Das soll eben die Leute psychologisch motivieren, sich anzustrengen, um eben diese Leiter erklimmen zu können.
Ihr merkt es vielleicht schon, das klingt ziemlich unfair und irgendwie auch einfach nach einem Schneeballsystem. Denn Network Marketing, das kann eben auch illegal werden.
Also illegal vor allem wird es dann, wenn hier etwas vorgetäuscht wird, was gar nicht eingehalten werden kann. Also wenn beispielsweise ein Renditeversprechen für eine Investition versprochen wird. Und diese Investition oder dieses Investitionsnetzwerk, das gibt es gar nicht. Da sind wir wirklich schon im kriminellen Bereich. Da haben wir teilweise wirklich Tätergruppen, die dann auch suggerieren, sie würden mit dem Geld der Leute Kryptowährungen kaufen, haben dann auch eine eigene Verwaltungs-App, die beispielsweise im Hintergrund läuft. Und alles, was in dieser App dann stattfindet, ist aber vorgespielt. Also es finden gar keine Transaktionen im Hintergrund wirklich statt, sondern es dient nur dazu, die Leute abzuzocken. Dieser Bereich ist ganz klar rechtswidrig und auch strafrechtlich relevant rechtswidrig. Das kann man sollte man auch bei der Polizei dann zur Anzeige bringen.
Es gibt ja aber noch ganz viele Modelle dazwischen. Also welche, die jetzt nicht unbedingt illegal sind, aber halt auch nicht wirklich seriös. Und das ist anfangs gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ja, und auf einmal steckt man mittendrin und kommt auch nicht so gut wieder raus. Deshalb habe ich mit Georg Felser gesprochen. Er beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Wirtschaftspsychologie und weiß deshalb auch, woran man erkennt, welches System jetzt seriös ist.
Also ich denke, um ein seriöses von einem nicht so seriösen System zu unterscheiden, und im Grunde liegt ja am äußeren Ende das illegale Schneeballsystem. Was Seriosität ausmacht, ist erstmal, dass man ohne Anmeldegebühr oder ohne allzu großen Aufwand aufgenommen wird in das System. Dann, dass die Produkte für alle in dem Netzwerk gleich teuer sind, dass nicht derjenige, der vor einem liegt, dafür weniger bezahlt hat als man selber. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass es überhaupt um Produkte geht, die auch ihr Geld wert sind. Dann, dass die Relation, man kriegt ja meistens auch was für das Anwerben von Mitgliedern, dass aber diese Relation nicht zugunsten dieses Anwerbens dann am Ende ausfällt. Dass nicht am Ende mehr um das Anwerben geht als um den Verkauf der Produkte. Man kann das im Grunde als Gradmesser sehen. Also je stärker sich der eigene Ertrag, den man vom Anwerben neuer Mitglieder hat, verschiebt zu Ungunsten der Erträge, die man durch das Produkt bekommt. Also je größer diese Rolle des Anwerbens ist, desto unseriöser ist es. Ne? Weiterer Punkt ist, kaufen Leute das Produkt, die nicht Teil des Systems sind, also die wirklich nur das Produkt wollen, hat man echte Kunden. Und schließlich auch Faktor, ist dafür gesorgt, dass die Kunden, die man hat, auch noch betreut werden, wenn man selber aussteigen würde.
Geht es bei Network Marketing auch immer um dieses Versprechen von ganz großem Erfolg und ganz großem Geld? Muss das immer eine Rolle spielen?
Das ist auf jeden Fall ein starker Motivator für die, die einsteigen. Das ist ganz klar. Und vor allen Dingen am Anfang, wenn die dann so reinkommen, dann wird auch immer schnell dieser Erfolg als einer gezeigt, der in greifbarer Nähe ist. Die steigen auch immer am Anfang relativ schnell auf und dann verläuft sich das so ein bisschen und die Erfolge werden spärlicher. Aber bis dahin hat man sich dann auch schon soweit darauf eingelassen. Also insofern, solche Aussichten, sehr erfolgreich zu sein, sind auf jeden Fall starke Anreize. Das muss man aber auch sagen. Es gibt auch solche Formen des Network Marketing, wo die Leute nicht im Unklaren darüber gelassen werden, was der erwartbare Nutzen ist und wie viel man realistischerweise verdient. Die Durchschnittsverdienste sind ja nicht exorbitant.
Und trotzdem ignorieren ja manche Menschen diese Warnungen. Also ich glaube, jeder hat mitbekommen, okay, es gibt irgendwie Schneeballsysteme, die fallen auf, da sind irgendwie Leute denen auf den Leim gegangen. Und trotzdem machen das ja Menschen immer weiter. Warum ignorieren sie diese Warnungen?
Also der Hauptgrund, denke ich, ist, dass es am Anfang von Freunden und Bekannten kommt. Ich meine, es gibt auch die Varianten, wo es wirklich eine Art Kaltakquise ist, wo sie die Menschen überhaupt nicht kennen. Das ist dann schon, denke ich, auch keine besonders erfolgreiche Form, Leute zu gewinnen. Nur eben kann man die natürlich da sie fast nichts kostet, wenn man das über Instagram oder sowas verschickt, wahrscheinlich für einen minimalen Aufwand betreiben und die Leute, die darauf auch noch eingehen, einfach mitnehmen. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, dass die Leute über Freunde angesprochen werden und da haben die Freunde natürlich immer so einen Vertrauensvorschuss. Die Anreize sind das andere, ne? Wenn dann irgendwie die großen Erträge und der große Gewinn veranschaulicht wird, anhand von ganz, ganz konkreten Beispielen, von Erfolgsgeschichten. Das sind also sehr, sehr starke Anreize. Also von der Motivation her kann man natürlich sagen, je stärker der Anreiz, desto stärker ist die Motivation, selbst wenn das Motiv selber gar nicht so stark ist, aber der Anreiz wird sehr, sehr hoch gesetzt. Ne? Manche Leute sind dafür ansprechbar.
Aber wenn sie dann drin sind in diesem ganzen Schema, wird denen ja auffallen, okay, ich bin jetzt keiner von denen, die so super viel Erfolg haben und mega das Geld damit irgendwie scheffeln. Warum fällt es den Leuten dann trotzdem schwer, da auszusteigen?
Zum einen natürlich durch diese Freundschaften und diese Beziehungen. Man ist verbunden mit Kunden und den Leuten, die einen selber angeworben haben und denen man dann vielleicht die Ware auch immer wieder abnehmen will und muss und meint, dass man meint zu müssen. Also durch diese soziale Verpflichtung. Und der zweite Grund ist natürlich, dass wenn man dann in Vorleistung getreten ist, dann heißt Aussteigen so gut wie immer einen Verlust machen. Mhm. Und Verluste machen ist eine sehr, sehr große Hürde. Wir sind viel, viel stärker motiviert, Verluste zu vermeiden, als Gewinne herbeizuführen. Und deshalb warten Leute dann immer oder stellen sich für einen Ausstieg den Moment vor, wo sie 0 auf 0 wären, wenn es den jemals gibt. Also das heißt, wo sie wirklich alles abverkauft haben, was sie auf Lager hatten und wo sie in Vorleistung getreten sind, wo sie auch nichts Neues mehr bestellt haben, das wäre dann der Moment, wo sie am liebsten aussteigen würden. Und wenn man die im System halten will, muss man natürlich vermeiden, dass es solche Situationen jemals gibt. Das lässt sich zum Beispiel auch dadurch erreichen, dass man den Leuten die nächste Stufe, die sie erreichen müssten, als erreichbar vor Augen stellt.
Aber welchen Tipp würden Sie den Menschen geben, wenn die das hören und in so einem Network-Marketing drin sind und aussteigen wollen, aber irgendwie nicht wissen, wie sie das schaffen, vor allem auch ohne irgendwie ihr Gesicht dabei zu verlieren?
Ich kenne halt Beispiele, wo der Weg mehr oder weniger schon vorgezeichnet ist, wo sie im Grunde bereits wissen, was wird aus meinen Kunden, wenn ich jetzt aussteige und wenn sie in einem solchen System drinne sind, wo sie sich darauf verlassen können, die wechseln einfach die Betreuung, dann ist gut, dann haben sie eigentlich auch jetzt nicht so ein Riesenproblem damit am Hals, ne? Ihr System sorgt sozusagen für sie, wenn sie raus wollen, sorgt für die Kunden, die sie damit verlassen und sowas. Das gibt es und das geht und das kann sein. Dann haben sie natürlich auch kein sehr, sehr großes Problem. Wenn sie in einem System sind, das es ihnen extra schwer macht, ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren, dass sie das alles nicht mehr als eine Art Trachtenfreundschaft zu pflegen, sondern dass sie das einfach als Business und das Geschäft sehen. Sie müssen das umdeuten. Ne? Was natürlich bei engen Freunden sehr schwierig werden kann, aber was natürlich bei vielen vermeintlich Freunden, das heißt also die Leute, die sowieso nur aus Businessgründen mit ihnen diese ganzen Kontakt pflegen, die müssen sie dann eben auch wirklich als Geschäftspartner sehen und die Portion Eigennutz, die dann nötig ist, um am Ende auch ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen, die müssen sie dann da veranschlagen. Sie müssen sozusagen mindestens trennen zwischen Freundschaft und Geschäft.
Michelle war übrigens etwas weniger als ein halbes Jahr in ihrem System und sie war auch nicht besonders erfolgreich darin, neue Leute anzuwerben. Deshalb hat sie jetzt nicht unbedingt schlechtes Gewissen, wenn sie an die Zeit zurückdenkt.
Es ist schwierig. Also rückblickend, es ist schwierig zu sagen, eigentlich nicht. Weil ich weiß zwar, was ich gemacht habe, ich weiß jetzt, dass es nicht richtig war, aber ich habe damals aus ehrlicher Intention gehandelt. Ich habe damals wirklich, ich war vollkommen überzeugt davon, dass das was Gutes ist, was wir machen und dass ich damit irgendwie Menschen helfen kann. Natürlich, ich habe sehr viel Scham, was das Ganze angeht, dass ich das einfach nicht durchblickt habe und dass ich auch teilweise Menschen damit reingezogen habe, die in noch schlimmeren Situationen waren als ich. Irgendwie eine alleinerziehende Mutter oder so habe ich versucht, damit reinzuholen. Aber in diesem Moment, zu dieser Zeit, habe ich wirklich gedacht, ich tue Gutes und ich kann diesen Personen helfen. Deswegen habe ich jetzt nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, was mich plagt. Aber es ist natürlich, rückblickend betrachtet, würde ich das natürlich niemals, niemals wieder machen.
Ich nehme aus dieser Folge mit, dass es durchaus nachvollziehbare Gründe gibt, warum Menschen ins Network-Marketing geraten. Es ist eben ein System, was die soziale Ader anspricht, obwohl es ja eigentlich überhaupt nicht sozial ist, ganz im Gegenteil. Und das macht dann auch den Absprung so schwer. Trotzdem sind einige Systeme eher unseriös, auch wenn sie noch nicht illegal sind. Und darüber sollten wir uns auf jeden Fall im Klaren sein. Ich lerne auch für mich persönlich, dass es aber auch nicht ganz richtig ist, Network Marketing einfach pauschal zu verurteilen. Das Team für diese Folge: Betty Brecke, Sarah Brendel, Cornelia Preißel, Friederike Seeger und ich, Przemek Żuk. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.